So, Folge 2, ich mache jetzt kein richtiges Intro. Ihr wisst, wenn ihr die erste Szene gehört habt, dass das die Fortsetzung ist genau an der Stelle, wo wir sind. Wir haben gerade die ersten beiden Storylines gehört in der ersten Folge. Jetzt kommen wir zur dritten großen Storyline und das ist Sarah Reinmann oder Reinbach? Also auf jeden Fall Sarah heißt sie. Polizistin in FFN. Vorher kann ich nochmal kurz zu den Nummernschildern kommen. Und zwar gibt es Nummernschilder. Silan hat das Nummernschild FUK. Kadir hat das Nummernschild FIT, also FIT. Und Sarah hat tatsächlich das Nummernschild FFN. Also, halt für Frankfurt. Nee, FFM. Das ist ja nicht FFN. FFN ist der Radiosender. Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade die erste Folge aufgenommen und bin jetzt schon heiser. Genau, kommen wir jetzt zu Sarah Reinhardt übrigens. Ist genau wie gesagt, Polizistin in Frankfurt und in ihrer ersten Szene sitzt sie im Auto, wartet auf jemanden. Ihr Mann ruft sie an, sagt, hier, hast du einkaufen? Unsere Tochter hat wieder nichts gegessen, sie isst nur Weißbrot. Und sie sagt, oh, man merkt so, shit, ihr habt vergessen, es einzukaufen. Sagt sie, man, ja, ich habe irgendwo einkaufen, ist klar. Dann steckt der Typ ein, fängt an zu reden, sie legt einfach auf mit einem Gespräch mit ihrem Mann. Auch sehr freundlich, aber gut. Der Typ muss ja auch nicht wissen, wer ihr Mann ist. Und wir lernen Thorsten Groß kennen. Spannender Charakter, Thorsten Groß. Ich erzähle kurz die Geschichte von Thorsten Groß. Thorsten Groß ist ein ziemlicher Loser. Ja, vielleicht sogar noch vor Sarah. Genau. Thorsten Groß ist ein ziemlicher Loser, arbeitet im Grand Hotel. Ich glaube, es heißt Grand Hotel einfach. Ein großes Hotel in Frankfurt. Arbeitet im Grand Hotel in Frankfurt und im Grand Hotel gibt es oft auch Seminare und wir sehen auch Reinhard in einer Szene mit Thorsten. Also Reinhard Dietz, der Vater von Jin, der hält einen Vortrag auf Englisch, schlechten Englisch, was ich aber gut finde, weil er ist Deutscher. So. Dass der kein perfektes Englisch kann, ist klar. So, ne? Und spricht gutes Englisch, aber halt mega, mit mega Akzent. Genau, und Thorsten Groß steht auf dieser, also nachdem er Sarah, also er trifft sie, genau, fangen wir anders an. Thorsten Groß sitzt im Auto mit Sarah und gibt ihr eine Speicherkarte, auf dem etwas drauf zu sein scheint, das müssen nicht genau mit wem, aber jemand scheint da regelmäßig Drogen zu kaufen. Und er sagt, nächste Lieferung kommt morgen, Punkt 16 Uhr, hundertprozentig. Baggert sie dann auch so ein bisschen eklig an, so im anderen Ambiente. Ja, alles klar, okay, bis später, Thorsten. Thorsten heißt er doch, ne? Genau, Thorsten Groß. Sagt er auch, wie der Fußballer. Genau, und dann sehen wir Thorsten im Hotel. Er probiert sich dann immer so ein bisschen an die Bänke heranzuschmeißen, sagen, ja, ich bin ja vom Fach, ich und meine Firma hier, dies, das und so, ne? Probiert ein bisschen wichtig zu wirken. Gibt jemand auch seine Karte. Sein Chef sieht das, findet es ein bisschen scheiße. Er sieht auch, zum Beispiel erwischt sein Chef ihn auch dabei, wie er den Vortrag von Reinhard Dietz belauscht, findet er auch nicht so cool und schickt ihn dann halt immer weg, sagt so, hier, musst jetzt das machen, musst das machen. Dann findet er beim Abräumen seine Karte im Essen. Der Typ hatte wohl nicht so Interesse an ihm. Naja, aber genau, Wichtige bei Thorsten ist noch, dass er ruft dann Reinhard an in seinem Büro, der nicht dran geht, seine Sekretärin geht dran und er macht einen Termin aus, aber als der Chef vom Grand Hotel. Genau. Und ja, dann geht er halt, ach genau, aber nach diesem Vortrag ist Reinhard mit dem Chef vom Grand Hotel weggegangen und die haben Backstage Insider-Informationen ausgetauscht. Und zwar ging es dabei um irgendwie Immobilien, Aktienmarkt und dass er kaufen soll, bevor die sogenannte Ad-Hoc-Meldung raus ist. Ich bin da nicht genug drin in diesem Immobilien-Banker-Business-Shit, um genau zu wissen, was das bedeutet. Und Thorsten hat aber eine Kamera in dem Besprechungsraum von seinem Chef platziert. Darüber bespitzelt er ihn immer. Das sind auch die Informationen, die er dann Sarah gibt. Denn am nächsten Tag kommt Sarah ins Büro und nimmt seinen Chef fest. Mit einem anderen. Allerdings geht sein Chef nicht im Bau, was er ziemlich scheiße findet. Und sich dann auch bei Sarah drüber auskotzt. Und sagt, Und dann zeigt er ihm auch das Video von Reinhard und seinem Chef. Und ist aber verpixelt. Und sagt sie so, ja, hier, gib mir nochmal eine saubere Version. Wir gucken, was es wert ist. Und sage ich ihm, sagt er, nee, 30.000 will ich jetzt dafür. Und sagt, denkst du, kannst du mit mir handeln? Das ist ein Bazar und schmeißt ihm aus dem Auto raus und verpiss dich. Ja. Genau, auf den Drang hin setzt er sich dann mit Reinhard, wie heißt denn der jetzt? Weiß ich gar nicht. Hab grad vergessen. Sitzt sie auf jeden Fall mit Herrn Dietz auseinander und trifft sich mit ihm. Raimund heißt er. Und sagt so hier, ja, ich hab zwar gesagt, ich bin von der und der, ich bin ja aber nicht, bin auch privat hier, bin gar nicht wegen dem Hotel da. Überweis mir doch mal so und so viel Geld auf mein Konto, ich will dann da mich einkaufen. Und sagt er so, nee, verpiss dich. Zeigt das Video, sagt, mach das und das. Das ist gut. Und er presst ihn halt, ne? Und Raimund findet das natürlich nicht so cool. Genau, hat auch natürlich die Story parallel von Raimund, der dann einer Prostituierten, mit der er regelmäßig schläft, sagt, dass er Probleme hat und fragt, kennst du jemanden, der mir helfen kann? Sie vermittelt ihn weiter an einen Killer. Der legt mit Zwiebelringen, einem Pommes, auf dem Tisch in einem Imbiss die Zahl 100.000 und sagt so, nicht Angst machen, wegmachen oder irgendwie sowas. Genau. Also Raimund will Thorsten töten lassen. Ja, so viel haben wir auch mit Thorsten dann gar nicht zu tun. Ihm geht's halt hauptsächlich darum zu erpressen, rastet dann aus, wenn es nicht funktioniert. Wird von Raimund in ein Hotel eingeladen. Dort trifft er auf die Prostituierte von Raimund, die hat Sex mit ihm. Er rastet daraufhin aus, sagt, ja, geht zu Raimund und sagt, ich hab deine Nutte gefickt und dich fick ich auch und blabliblub. Ist halt mega pisst, so, ne? Das ist auch die Szene, wo aufpassen, wo Gin ihn trifft, denn genau das ist Thorsten Groß, der Typ, den Gin von seinem Vater runterzieht, weil er ihn verprügelt. Ja, das war auch dann so ziemlich schon das Letzte. Wir sehen dann noch, wie Thorsten Groß in einer Bar eine junge Dame anmacht und von Gin und Zilan verfolgt wird und das mit seinem Tod endet. Und dann ist Thorsten Groß auch tot. Das fand ich damals echt krass, als ich das erstmal gesehen habe, weil ich dachte so, okay, ist jetzt nicht der Hauptcharakter, aber schon ein wichtiger Side-Character. Okay, der ist tot. Der ist jetzt einfach tot. Krass. Hätte ich jetzt nicht erwartet bei der Serie, aber okay. Ich bin Game of Thrones geschädigt. Ich fühle nichts mehr, wenn Charaktere sterben, die uns als wichtig vermittelt werden. Genau, das war so ein bisschen die Geschichte von Thorsten Groß. Ein ganz armer Typ, der immer gerne mehr wäre, als er es geschafft hat. Er erzählt auch, dass er mit seinem Vater ein Häuschen sucht. Also scheinbar weder Freundin noch Freunde hat. Er baggert immer sehr eklig Frauen an. Auch die Sekretärin von Raimund Dietz gibt ihm so einen Kaffee und er hält sie dann noch so komisch an der Hand und alles sehr, sehr, sehr unangenehm, der Typ. Er hat auch so eine ganz komische Frisur und also wirklich kein netter Zeitgenosse so. Genau, das war kurz erzählt die Geschichte von Thorsten Groß. Und jetzt kommen wir aber zu Sarah. Genau, Sarah hat, wie gesagt, ihren Mann weggedrückt und da hält sich dann mit Thorsten, er gibt ihr die Sachen und dann geht sie in einen Einkaufsladen, kauft ganz viel hier diese Weißbrot-Fertig-Toast-Dinger, Sandwiches, in so eine ganze Tüte voll und dann spricht sie kurz Fasi mit dem Besitzer. Er freut sich, ich sprich Fasi. Und dann dreht sich nochmal zu ihm um, sagt, ja, nur ein bisschen. Und in dem Moment rausgehen wir, Explosion. Sie sitzt nach dieser Explosion. Diese Explosion wurde übrigens von Zilan und dem Bruder verursacht. Das ist die allererste Szene, die man in der Serie sieht, wie jemand auf dem Motorrad sitzt. wie man auf dem Motorrad sitzt und ein anderer steigt mit auf und du hörst dieses Silan, Silan, Silan. Das ist nämlich genau das, was Silan die ganze Zeit singt, was ihre Mutter früher gesungen hat und was sie dann auch später in ihrem Song verarbeitet. Und dadurch, das fand ich ziemlich cool, als ich das zweite Mal geguckt habe, weil ich das hier dann kannte, dieses Silan, Silan, Silan. Und dann macht sie das am Anfang auf dem Motorrad und denkst, Silan, okay. Und genau, die fahren dann weg und sie unterhält sich mit, ich glaube, er heißt Myro. Mirko? Nee, Myro. Ist schon Myro. Und Myro ist ein alter Freund von ihr scheinbar. Kriegt man das Gefühl, also sie kennen sie auf jeden Fall besser. Und er isst so ein Sandwich von ihr. Und so, warum kaufst du denn so einen Scheiß? Und so, ja, Rihanna isst halt nichts anderes. Ihre Tochter heißt Rihanna. Also Rihanna auf Deutsch irgendwie. Wenn ich es richtig verstanden habe. Bisschen weird, der Name. Und er spuckt auch so, oh, warum sagst du nichts und bla bla bla. Merkst du, okay, da ist mehr zwischen den beiden. Die kennen sich schon länger, weil sie sagt den Namen ihrer Tochter und er weiß sofort, wen er meint. Kennt das ja, wenn man mit Leuten spricht, die die Freundin nicht kennen, sagt man meine Freundin. Wenn man mit jemandem spricht, der die Freundin kennt, sagt man den Namen der Freundin. Und so sieht man halt, okay, der kennt die Tochter, also sind die ein bisschen besser miteinander. Genau, und dann unterhalten sie sich ein bisschen, sagt sie, ja, ich habe die gesehen und dann verhört er sie und ja, sie kommt dann auf die Wache und plötzlich heißt es so, ja, wir müssen Druck machen im Kalmendi-Fall und ich glaube, Kalmendi ist halt der, der am Ende reinkommt. Also von dem ich erzählt habe, der überlebt hat damals bei der Schlägerei. Ich habe immer das Gefühl, ich habe da irgendwas verpasst, aber ich meine, Kalmendi ist der Chef der Albaner und ja, plötzlich ist da Druck drauf, wir erfahren, dass Sarah scheinbar in den höheren Dienst will, Prüfungen ablegen muss, für die Prüfung eigentlich lernen sollte, aber halt noch eine VP getroffen hat, das sind diese, was heißt denn das, Verhörperson? Nee, keine Ahnung, auf jeden Fall diese Spitzel. Und sie soll eine neue VP sich beschaffen, namens Dijan, den sie morgen halt mit festnehmen wollen. Das ist dann die Szene, wo sie den Chef von Thorsten Groß festnehmen wollen, ihn aber nicht festnehmen, weil es im Endeffekt nur darum ging, Dijan unter Druck zu setzen und ihm halt Paragraph 31 zu sagen, hier, hilf uns und alles Koko. Genau, dann ist Dijan halt so die neue, der neue Spitzel von ihr und sie treffen sich im Auto und er soll ihr ein paar Namen sagen, dass sie auch das erste Mal Manu den Türsteher und er sagt so, ja, keine Ahnung, wie heißt Manu, glaube ich. Und dann sehen wir dann noch Ardan, der aus dem Maserati aussteigt, den Khalifa angeblich gemietet hat. So. Und er sagt, nee, den kenne ich nicht. Und sie sieht ihn, hält inne und er sagt, du aber schon, ne? Und du merkst, okay, da ist irgendwas in persönlicher Vergangenheit. Und dann sitzt sie auch oft über Akten, hört sich ein altes Lied von King Khalifa damals noch an und hält das Bild an und du siehst Khalifa auf dem Bild und sie ist daneben so als richtiges Ghetto-Girl, so im Adidas-Trainingsanzug, irgendwie komische Frisur hatte sie da und sie guckt halt so cool in die Kamera. Ja, und da lernen wir halt, dass Sarah seit sie kleines Kadir kennenlernt. Da gibt es so einen dritten noch drauf. Ich weiß nicht, ob das Ardan dann sein soll. Ich finde, sie sind halt null ähnlich. Der Khalifa auf dem Bild sieht auch ein bisschen mehr aus wie Materia irgendwie. Naja. Genau. Und dann lernen wir auch Sarahs Mann übrigens kennen. Und den haben wir in einer Szene vorher schon mal gesehen. Und zwar in der Szene, als Jin von seiner Schwester Lilly angerufen wird wegen dem Vertrag, ist jemand an dem Schalter und holt sich einen Schlüssel für ein Zimmer mit einer Frau. Und das ist der Mann von Sarah. Fand ich auch so ein Ding, was mir beim zweiten Mal gucken erst aufgefallen ist, dass der halt genau an dem Tag, wo das denn ist, mit einer Frau auf dem Zimmer verschwunden ist. Und dann auch zu ihr sagt so, einmal in der Woche gehe ich zum Sport, da sollst du das Essen machen. Die Tochter hat nicht keinen Bock, was zu essen. Und sie hat dann halt gearbeitet, statt Essen zu machen. Ander Streit, wir fahren, okay, eher nicht sehr harmonisch. Genau, dann fängt sie halt an, so ein bisschen die Richtung zu ermitteln. Djan soll ihr ein bisschen Informationen geben über Ardan, das Flanellhemd und Kamendi und alles. Und genau, er merkt auch dann irgendwann so, okay, das scheint irgendwie ein persönliches Ding zu sein, so. Er zeigt ihr dann halt auch die Droge Gold und sagt so, ja, Ardan hier, der ist neu und er rekrutiert scheinbar und der ist der Bruder von Khalifa und sagt so, nö, hör keinen Rap, setzt sich dann ins Auto und hört Ozen Beton, das wir später auch hören werden von Khalifa. Und doch ihre Tochter auch dazu. Quatscht ein bisschen. Genau, und dann kommt die Szene, dass sie sich mit Khalifa trifft. Das habe ich vorhin gar nicht zu Ende erzählt, ist aber nicht schlimm. Das mache ich jetzt hier. Und zwar treffen die sich das erste Mal und dann später treffen sie sich nochmal im Hotel, wo sie Sex haben. Erst einen Joint zusammen rauchen, dann Sex haben. Und dann findet Kadir diese Goldpapier. Das kannte er schon von seinem Bruder. Der sieht das bei Sarah und weiß, okay, die ist nicht wegen mir hier, die ermittelt gegen meinen Bruder. Sie hatten vorher auch schon mal eine Auseinandersetzung, weil Kadir gesagt hat, Khalifa gesagt hat, warum seine Eltern eigentlich hier weggegangen aus Offenbach. Die kommen beide übrigens aus Offenbach ursprünglich. Sagt so, willst du mich verarschen? Als sein Bruder in seinen Laden, den Laden meiner Eltern überfallen hat, hatten die keinen Bock mehr auf Offenbach. Und er sagt so, ja, mein Bruder war das nicht so, blockt sofort ab. Sie ist sich aber sicher, dass er es war. Und genau. Dejan gibt aber Sarah noch einen Tipp, dass eine große Grasladung mit dem Bus nach Frankfurt kommen soll für die Albaner. Den Tipp gibt sie natürlich weiter an ihre Leute und die behalten das im Auge. Ja, parallel sehen wir dann immer so Familienleben von ihr. Sie bei den Prüfungen ist, sie ist ja, wie gesagt, in höheren Dienst. Wir erfahren später, dass sie in den höheren Dienst will, weil sie dann der Meinung ist, sie kann mehr Sicherheit in Frankfurt organisieren, weil sie die Angst kennt, wenn das Kind zu lange draußen ist, zu lange nicht nach Hause kommt, kennt sie als Mutter und selbst als Kind auch. Und ja, genau, sie hat dann auch immer ein bisschen Clinch mit ihrer Chefin, die immer gleich so die, ja, ich weiß nicht, ob ich dich dann für einen höheren Dienst empfehlen kann, Sarah, wenn sie halt nicht das macht, was sie will. Man merkt, Sarah ist sehr eigenwillig, die hat ihre eigenen Methoden, die sie dann auch durchsetzt. Sie ist auch sehr hart, sie ist, hat keine Angst, gerade bei den VPs ist es immer so, ich handle nicht mit dir. Gib mir was oder verpiss dich. Und genau, dann kommt Dejan auch irgendwann nicht zum Treffen, da spricht sie noch an und so. Und wir erfahren dann später, das ist auch ganz cool gemacht. Dejan hängt sich dann so ein bisschen an Manu und spitzelt ihn so ein bisschen aus über Ardan und so, ne? Probiert so ein bisschen an ihn ranzukommen. Und sind sie beim Friseur. Und Dejan kriegt eine Rasur. Dann sagt er so, kennst du eigentlich gut diesen Ardan? Und dann sagt Manu sowieso, so, ja, ich hab so krasse Sachen gehört und so. Und dann sagt Manu zu dem einen Friseur so, erzähl ihm von Ardan und dann wird weggeschnitten. Und dieses Wegschneiden hören wir später in einem Auswerten von den Informationen quasi von Sarah im Auto. Sie hört dann ein Tonband, weil Dejan natürlich immer probiert hat, die Gespräche mit Manu mitzuschneiden. So, und er hat er ihr gegeben und dann hören wir diese Geschichte und das ist halt eine Geschichte, in dem Ardan mit einer Axt jemanden den Arm abhaut. Und auf diese Geschichte hin und so ein paar andere Sachen hat Dejan dann halt ein bisschen Schiss gekriegt und wollte halt aussteigen. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, komm, mach noch mal einmal richtig was, dann kannst du aussteigen. Dejan probiert dann halt Drogen über Manu zu kaufen von Ardan. Und dabei kommt er natürlich, kommt Sarah dann nicht. Er ruft sie dann an, sagt so, hier, jetzt läuft's und so. Und sie geht aber nicht ran, weil sie gerade auswertet und dann angerufen wird von Miro, der gerade Jin bei sich sitzen hat, jemanden, der für Khalifa arbeitet, was sie interessieren könnte, seiner Meinung nach, weil er weiß, dass sie hinter Ardan her ist und er kennt Ardan scheinbar auch von früher. Also wieder diese Verbindung, die beiden kennen sich scheinbar aus ihrer Jugend noch. Genau, dann haut sie ab, Jin fährt Manu hinterher, sie fährt dann auf die Wache, trifft Jin. Fährt dann aber nochmal weg, guckt sich ihn erstmal an und Dann, genau, Dejan geht dann ihm hinterher, geht in die Tiefgarage, wird von dem Bruder von Silan K.O. geschlagen. Vorher ist nämlich Folgendes passiert. Manu wollte weg, was essen gehen. Silan hat angerufen, sie hat Scheiße gebaut, jemanden getötet. Ihr Bruder muss die Tour übernehmen, also Kohle eintreiben von den Dealern. Er macht das, haut ab, kommt wieder und sieht, wie Manu reingeht, wie Dejan da rumsteht, Fotos macht, haut den K.O., schleift ihn rein. Sie finden heraus, dass er ein Spitzel ist, dass er sie verraten hat an eine Polizistin mit einer Rose in dem Ohr. Das ist auch so ein ganz kleines Ding. Das wird nie erwähnt bis zu dem Punkt, dass sie diese Rose in dem Ohr. Man sieht sie öfters. Man weiß halt auch dann, okay, Rose im Beton ist halt auf sie gemünzt. Sie ist die Rose im Beton, sie ist die große Liebe von Khalifa von früher. Also ganz viele Kleinigkeiten, die es halt so stimmig machen einfach. Und genau, dann töten sie ihn, hacken ihn die Hand ab, legen sie bei Sarah vor die Tür. Sarah rastet aus, fährt zu Khalifa ins Studio, sagt, wo ist er? Ins Büro. Er sagt, er hier, fick dich, verpiss dich aus meinem Leben, immer ist Adam bei dir schuld und so. Und dann kommt sie runter ins Basement, ich glaube mit Omid fährt sie runter und nochmal einen anderen Typen. Schickt die beiden dann weg und probiert sie auszusperren. Wird überwältigt. Ardan macht eine sehr eklige Szene, indem er erklärt, was er mit ihren Kindern macht, wo wir sehen, wie krass eklig Ardan ist und was er für ein Mistkerl ist. Das kann er nämlich sehr gut überspielen. Und genau, dann sagt er, irgendwie, irgendwas passiert hat, man sieht nicht genau, wie sie es klären, aber Ardan lässt sie leben, um irgendwas durchzusetzen. Sie fährt nach Hause, schickt ihre Familie weg. Genau, die fahren dann zu ihren, keine Ahnung, wo die fahren, sagt, wird gar nicht gesagt. Sie geht daraufhin aber auch zu Jin wieder und macht ihm dieses Angebot. Und das ist jetzt das Spannende, denn das Angebot ist vermutlich, dass er eine VP für sie ist in Skyline Records. Sie weiß, er hat Zugang, er arbeitet dort, er ist regelmäßig in dem Basement, also das Basement ist da, wo die Studios stehen. Und kriegt alles mit, was abgeht. Und vermutlich ist er jetzt ihr VP, deswegen kam er dann doch noch raus, obwohl sie diese Verbindung hatte zwischen Thorsten Groß und Raimund Dietz. Ja, und das ist auch eigentlich schon grob die Story von Sarah. Geht immer viel um ihr Aufstieg in höheren Dienst, was ich irgendwie nicht hundertprozentig verstehe, was das da drin soll. Ob das so eine Motivation sein soll, aber meiner Meinung nach hätte das ganze Ding auch funktioniert ohne diese Szenen mit dem höheren Dienst. Klar sind das nochmal so Reibungspunkte mit ihrem Mann, wo es dann heißt, sie studiert in Wiesbaden, dann muss sie auch noch nach Münster studieren und das wusste er nicht und so. Aber an sich finde ich die Storyline so ein bisschen überflüssig. Da fehlt mir dann vielleicht auch der Blick fürs große Ganze irgendwo. Aber ja, genau, dann können wir noch kurz ein paar kleinere Storys erzählen, zum Beispiel von Lilly. Lilly ist ja die Schwester, genau, die hat eigentlich eine recht kleinere Rolle, aber sie ist, arbeitet halt für Raimund, also für ihren Vater, und so eine Präsentation machen für ein Grünenergiegebäude in Frankfurt irgendwie, will da einen Bauplatz haben. Und ich weiß auch nicht genau, was Raimund macht. Der ist irgendwie an der Börse, aber auch im Immobilienbereich und man weiß es nicht so ganz genau, wird nicht so richtig erklärt, was er beruflich macht. Und sie arbeitet auf jeden Fall für ihn. Und ja, die Beziehung zwischen den beiden ist halt auch ganz spannend. Er ist halt stets da und macht ihr Mut, wenn es ihm gerade passt, wenn er die Zeit hat, sagt er, du kannst das, du bist super, du bist besser als alle anderen, Lilly, du bist die Beste und hier und da. Und merkst aber, Lilly kriegt das alles selbst nicht so richtig hin. Das ist schon in der ersten Szene, sitzt da im Büro und Tonic hilft ihr halt, ne? Schaltet dann zu ihm und er sagt so, hier, habt ihr neue Entwürfe geschickt. Und er hilft ihr, quasi ihre Präsentation fertig zu kriegen. Wo du dann halt schon merkst, okay, sie alleine kriegt sie das auf gar keinen Fall hin. Witzig ist auch, dass sie Er raucht Gras namens Greener Pasture. Und sie nennt das Produkt, das sie da bauen will, auch so, also nach einer Grassorte scheinbar. Finde ich eine witzige Idee. Genau, und dann scheitert dieses Produkt aber und ja, sie ist halt am Boden zerstört und sie hat vorher ihren Vater auch nochmal angerufen, meinte, ey, hier, kann ich das nochmal vorlesen? Da war Raimund halt gerade mit dieser Pressesache beschäftigt und hat so, naja, hier, komm doch mal allein klar. Hat gemerkt, okay, wenn es ihm gerade nicht so gut geht, dann scheißt er halt auch auf seine Kinder. Wo ich mir denke, okay, als Vater sagst du dann trotzdem mal, atmest kurz durch und sagst, was ist denn? Und dann gibst du dir dann halt trotzdem mal 5 Minuten. Also da merkst du, dass das so eine sehr einseitige Beziehung ist und Raimund sich nur das nimmt, wenn er was braucht. So, er lädt sie schön ein und aber alles so nach seinen Bedingungen. Genau. Und so funktioniert Elternsein halt einfach nicht. Und Lilly ist halt mega abhängig noch von ihm, so von seiner Anerkennung. Und dann hört sie auch, dass das halt nicht klappt mit dem Haus. Es ist mega am Boden zerstört. Da kommt dann noch die Drogenszene, da feiert sie den ganzen Nacht durch in einem Club, kommt dann irgendwann raus und kriegt halt das Gold angeboten, was sie sich dann direkt in die Nase zieht, womit sie im Krankenhaus landet und denkt so, Mädchen, hast du kein Pulp Fiction gesehen? So viel Hero in der Nase ist nicht gesund. Und genau, nach dieser Drogenerfahrung, Nahtoderfahrung, engagiert sie sich dann bei der Drogenhilfe. Sie geht dann zu so einem Container, wo so Junkies rumhängen und sich die Spritzen geben können und so und sagt so, ey, braucht ihr noch Hilfe und fängt an, in der Drogenhilfe zu arbeiten. Geht also quasi weg von diesem Business Kohle-Macht-Ding so und genau, Raimund zum Beispiel versteht das dann nicht, dass sie kündigt, hey, wieso, ist doch, das ist schlimm, Mensch, du hast doch bis dahin wieder 1000 Ideen und redet dir immer so gut zu und denkst so, ja, das hättest du, glaube ich, gern von ihr, aber das ist sie halt nicht, merkt man dann langsam. Und Jin sagt zu ihr auch, als sie sich einmal gestritten haben, du wirst immer mehr wie sie. Und da weiß man noch so genau, hä, wie sie, okay. Sagt er denn noch die Mutter? Und nee, das kommt dann erst später. Da sitzt sie dann bei Raimund im Auto, so erzählt ihm halt, dass er sie gekündigt hat und sagt dann irgendwann, ich bin nicht wie du, Papa, Jin ist wie du. Ihr beide wollt immer die Besten sein, ihr seid davon angetrieben, die Besten zu sein. Und das ist halt auch genau dieses Jin-Ding. Er will Musik machen, er will der Beste in der Musik sein. Genau, dann sagt er, ihr wollt immer die Besten sein, ich bin nicht so stark, weißt du, was es mit anderen macht, die das dann so machen wie ihr, die nicht so stark sind, wie mit mir oder mit Mama. Und das ist auch so ein spannender Punkt, weil wir wissen nicht, was mit der Mutter von beiden ist. Wir wissen, Raimund ist Single, wir wissen, sie hat Kontakt zu ihm. Wir wissen also nicht, ist die Mutter tot, ist sie abgehauen? Keine Ahnung, man weiß es nicht. Ja, und das war so grob die Story von Lilly. Trifft sich dann später nochmal mit Tonic, der erzählt dann nochmal, dass er jetzt mit Ski zusammenarbeitet und auch einen neuen Produzenten hat, die wollen ihm Sponsorenvertrag holen und so. Also bei ihm läuft es so ganz gut so im Untergrundgeschäft. Ja, gibt's sonst noch Charaktere? Eigentlich nicht. Es gibt noch eine Szene, wo Semi so ein bisschen die Rapper rund macht, weil sie nicht vernünftig arbeiten. Ach, noch eine wichtige Szene, die wir vergessen haben, und zwar Omid und Mia, die Rezeptionsdame, liegen, eigentlich voll die Schlüsselszene, liegen irgendwie im Büro zusammen am Sofa, Mia zockt, hatten wohl gerade Sex und so, und reden sie so ein bisschen und sie sagt, du rennst mit Idioten rum, fragt du nochmal Simi, vielleicht kannst du nochmal rappen und so. Und er sagt, ah nee, kein Bock drauf. Und dann zeigt er ihr so ein Video, auf dem der Bruder von Silan, ich weiß echt, ich hab seinen Namen vergessen, ich ihn höre oder lese, weiß ich auch, der war das. Frank von Global mit einer Tüte über den Kopf gezogen hatte, dass er ihn erstickt, tötet. Zieht es dann kurz vorher ab und sagt so, hier, der Deal wird so gemacht, wie Skyline das will. Das ist der Grund, warum der Global Deal doch noch geklappt hat. Und Omid findet das ganz witzig. Mia ist sichtlich geschockt. Und ja, auch, genau. Und ich glaube, das war's an den wichtigen Sachen. Genau, Raimund hat insgesamt 250.000 übrigens in Sand gesetzt. Er wollte nämlich das Geld dann Thorsten Kruss doch noch überweisen, die 150.000, oder hat er ihn überwiesen, nachdem er dann den Deal mit dem Auftragskiller, das ist auch so eine lustige Sache, er sagt dem Auftragskiller, töte ihn nicht. Kurz darauf übernimmt das quasi sein Sohn für ihn mit seiner Freundin, mit Silan. Er überweist in der Zeit aber Thorsten Kruss das Geld auf sein Konto auf den Cambridge Islands und fragte noch so, ey, kann man da nicht nochmal so einen Preis machen bei seiner prostituierten Freundin? Und sie so, kannst du gerne probieren, so, ne, ob du das Geld wieder kriegst, aber viel Glück. Also kann man davon ausgehen, das Geld, die 100.000 für den Auftragsmord hat er gezahlt, kriegt er nicht wieder. Die 150.000 an Thorsten Kruss hat er gezahlt, kriegt er nicht wieder. Also Raimund Dietz ist auf jeden Fall der Loser in dieser Staffel. Abgesehen vielleicht von Thorsten Kruss, der sein Leben verloren hat. Genau, mit Ardan sind wir so verblieben. Er ist jetzt in Skylines drin. Er hat dafür gesorgt, dass Skylines den Global Deal kriegt quasi. Er ist Chef von Merchandise. Khalifa will ein neues Album aufnehmen mit Jin zusammen. Jin will ein neues Album mit Khalifa aufnehmen, ist jetzt aber V-Mann. Und da kommt der Name Jin auch wieder schön zum Vorschein. Der Demo mit den 1000 Gesichtern. Und Jin hat ab jetzt zwei Gesichter. Er ist einmal der nette Produzent, der Musik für Khalifa produziert. Er ist jetzt aber auf der anderen Seite auch der Typ, der Sarah mit Informationen über Skyline Records füttert, um möglichst Informationen auch über Ardan zu kriegen. Weil sie, darf man auch nicht vergessen, sie will nur an Ardan ran. Und ihre Chefin sagt ihr auch am Ende der Staffel, dass sie eine neue Sonderkommission einberufen mit dem Namen Gold. Und die kümmern sich halt komplett um die, um die Heroindroge Gold und eben Ardan und den ganzen Kram drumherum. Und dafür hat sie jetzt auch Jin halt abgestellt, weil sie fragt, hast du eine Idee für eine VP? Daraufhin ist sie dann zu Jin hin und hat ihnen halt das Angebot gemacht. Genau, Jin ist jetzt VP und Produzent. Khalifa will ein neues Album machen. Sarah will sich unbedingt immer noch an Ardan rächen. Wir wissen immer noch nicht genau, welchen Deal die gemacht haben, dass sie da weggekommen ist. Sie hat ihre Familie in Sicherheit gebracht. Wir sind also an einer sehr spannenden Punkt angekommen in dieser Serie und ich würde so unfassbar gerne wissen, wie es weitergeht. Allerdings werden wir das wahrscheinlich nicht. Denn es gab ja dieses emotionale Video von Edin Hasanovic, den Jin-Schauspieler, der genau, Instagram-Video war es oder was weiß ich, gemacht hat, wo er sagt so, ey, die haben die Serie abgesetzt, so nicht genug Quoten, haben nicht genug Leute geguckt, bla bla bla, war mega angepisst. Und ich glaube auch hier, die Sarah gespielt hat, die war auch, fand es auch ziemlich scheiße und so. Aber Grimme-Preis nominiert, die Serie, dafür, dass sie realistisch mit dem Musikgeschäft umgeht. Also, deswegen ist sie für den Grimme-Preis nominiert. Ich hoffe, sie gewinnt. Genau. Aber laut Netflix wurde es abgesetzt, weil nicht genug Leute es geguckt haben. Wo ich mir auch denke, Netflix. Okay. Ihr könnt halt auch nicht irgendwie 5 deutsche Serien in einem Jahr rausballern, die gut bis mittelmäßig sind und dann erwarten. Dass die alle sofort geschaut werden. Also gibt der Serie doch mal Zeit. Es gab dann aber noch das Gerücht irgendwie, dass sie abgesetzt haben, weil sie einen Rechtsstreit hatten. Die Geschichte erzähle ich auch noch kurz. Und zwar gibt es in Frankfurt schon das Label Skyline Records. Und der Besitzer von Skyline Records hat Netflix verklagt, weil erstens wegen Namenrechte und zweitens behauptet er, dass die Story von Jin an seine Geschichte angelehnt ist. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Passagen und so, aber scheinbar gibt es da gewisse Ähnlichkeiten, die laut ihm, also sie haben halt sein Leben geklaut, sagt er. Dieser Rechtsstreit wurde jetzt aber abgelehnt und auch in einer höheren Instanz abgelehnt und ich glaube, das ist soweit durch. Ich glaube, der steht der Serie jetzt nicht mehr im Weg. Und dieses Gericht meint auch so, ja, ey, komm, es ist Frankfurt, da ist der Name Skyline jetzt nicht so der kreativste. So, Frankfurt ist halt die Stadt in Deutschland mit der Skyline. genau, das war einer der Gründe, warum die Klage zurückgewiesen wurde. Übrigens, Kadir soll Haftbefehl nachempfunden werden. Deswegen auch an also Haftbefehl ist ja sowieso eine große Rolle, es werden viele Soundtracks aus, von ihm genommen. Der Beat, über den er dann rappt, auch von Odyssee. Und genau. Also Kadir ist offiziell sogar angelehnt an Haftbefehl. Und ja. Wie gesagt, wird wahrscheinlich keine zweite Serie geben. Ich würde unfassbar gerne eine zweite Serie haben, weil ich sehen will, wie ich will sehen, wie Jin und Khalifa im Studio sind und ein neues Album produzieren. Ich will, wie er angepisst im Auto bei Sarah sitzt und ihr Informationen gibt. Und also ich will auch wissen, wie geht's mit Raimund und Lilly weiter? Wie gibt's noch irgendwie was mit Tonic? Coolt er den vielleicht doch noch zu Skyline? Was ist mit Aziz und Vova? Kriegen die auch noch mal ihren großen Auftritt und so? Und was ist mit Silan? Kommt sie zurück? Bringen sie den Track raus? Das habe ich auch gar nicht erzählt. Es gibt eine Szene, wo Wolf und Simir im Studio sitzen und Wolf macht so voll auf geheimnisvoll und setzt sich so hin und lässt so die Finger knacken und sie mir sagt so, Junge, was ist das denn für ein Lied? Und genau, und sagt, der Track ist begeistert, beide feiern den Track übelst. Hauen sie den raus, kommt Silan wieder, macht sie Musik aus dem Ausland wie Jigsaw oder andere Konsorten. Das sind alles so Sachen, so, ey, die haben die perfekten Vorgaben gebracht für eine zweite Staffel. Und genau bei der Serie sagen, nee. Ich meine, es gibt doch so viele Serien heutzutage, die erst später richtig erfolgreich werden. Ich meine, guckt euch Firefly an. Die haben heute noch eine riesen Fanbase. Haben sie auch noch eine Staffel? Nee, machen wir nicht. Und Netflix hat Kohle ohne Ende. Was stellen die sich denn jetzt da so an? Also sie produzieren doch sonst jeden Scheiß. Also wirklich. Naja. Deswegen, guckt die Serie, macht von mir aus zum Schlafen gehen die erste Folge an, pennt dann weg. Es reicht schon, ich habe gehört, bei Netflix zählt eh nur die ersten 20 Minuten der ersten Folge oder was. Wenn da jemand geguckt hat, dann wird das bei denen schon gecatcht. Anstatt, dass man sagt, die letzte Folge, weil die letzte Folge guckt man nur, wenn man die Serie auch wirklich guckt. Die erste Folge gucken 50 Leute, die dann die zweite Staffel gar nicht interessiert, weil sie nicht weiter als die erste Folge geguckt haben. 50 Leute sind untertrieben, 50.000. Egal. Ja, das war's zu Skyline. Ich habe jetzt wahrscheinlich wirklich noch die Hälfte vergessen, über die ich noch reden wollte, aber wir sind jetzt bei 2 Stunden fast. Ja. Ich habe jetzt sehr lange geredet. Meine Stimme ist schon kaputt. Und ich kann nur sagen, guckt diese Serie. Guckt diese Serie. Ich liebe diese Serie. Es ist meine Lieblingsserie aktuell wirklich. Ich werde sie mir bestimmt noch 4-5 Mal angucken, einfach auch so nebenbei laufen lassen, so, ey, ah, jetzt zeigen sie den Song, also setze ich mich mal hin und hör zu, weil ich finde auch die Tracks, die am Ende mal laufen, ganz geil. Da laufen dann halt 069 läuft, dann läuft hier Skylines von Azad auf den Beat von Jin, was läuft denn da noch alles? Der Song von Sila natürlich, weißt du, was ich meine, von Nura, die Version, die sie da in dem Track aufgenommen, in dem Serie aufgenommen hat. Und am Ende dann noch Engel oder Teufel, da das Lied, was Khalifa im Auto rappt, da auf den Hafti-Beat. Ja. Naja, auf jeden Fall geile Serie. Macht super viel Spaß, sie ist lustig, sie hat eine gute Story, sie ist nicht so hier. Verstehst du jetzt? So, es sind ganz viele kleine, subtile Anspielungen, die im Großen gesehen total Sinn ergeben. Und wie zum Beispiel diese VP-Geschichte. Wir sehen in Thorsten Groß eine VP von ihr, wie es endet. Also wir sehen das letzte Treffen quasi von dem, wie sie ihn aus dem Auto schmeißt. Wir sehen in The Jan jemanden, wie sie eine VP anwirbt und dann anfängt, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und diese beiden Sachen, so, okay, die arbeitet halt so mit VPs und die weiß genau, wie sie die handhaben muss, um das zu kriegen, was sie will. Und dann gibt's halt diese Jin-Szene, wo nicht ein Wort gesagt wird, dass er die VP ist, sondern es wird gesagt, weißt du, eine VP, sie geht dahin. Alle denken, dann weißt du natürlich, okay, er soll wahrscheinlich die VP werden. Es wird aber nie gezeigt, wie er sagt, ja, ich werde die VP, sondern du siehst, wie er sich bei Lilly verabschiedet und du denkst, ja, geht er in den Knast oder was? Und dann liegt er zu Hause und geht mega nervös zu diesem Treffen nach Skylines als abgeholt und denkt natürlich, fuck, die wissen Bescheid, die bringen mich jetzt um. Nee, die wissen nix. Und es wird ja wahrscheinlich auch erstmal so bleiben. Und ich meine, das ist ja auch dann so dieser Payoff. Und du denkst dir so, okay, wann kommt's dann raus, dass er die VP ist? So, ne? Das ist ja auch nochmal so ein ganz geiles Ding, womit du einfach richtig gute Geschichte erzählen kannst. Und dann sind Khalifa und ich meine, klar, sie sind, Simeon und Khalifa sind dann genervt, dass er mit den Bullen zusammenarbeitet. Aber im Endeffekt wollen die ja Adan auch loswerden. Also warum sollten eigentlich die dagegen sein, dass er Sarah mit Wissen über ihren Bruder versorgt, damit sie in den Knast stecken kann und so. Das alles so ganz viele Kleinigkeiten, wo du denkst, okay, da ist so viel Potenzial drin. Macht mir Staffel 2. Aber na, es liegt in der Hand von Netflix. Mal gucken, wenn sie einen Grimme-Preis gewinnen vielleicht. War die Verleihung schon? Ich weiß es nicht. Ich gucke jetzt hier live im Internet, die Grimme-Preisverleihung 2020 ist. Und dann wissen wir auch, ob Skyline gewonnen hat. Grimme-Preis 2020 ist Nachmeldung. Wann ist denn die Verleihung? Im Oktober? Das kann nicht sein. 27. März ist die Veranstaltung. Okay. Im März wissen wir dann erst, ob Skyline Staffel 2 kommt oder nicht. Genau, es sind auch ein paar andere Serien von Netflix nominiert. Aber das ist mir egal. Ja, das war's. Ich bin jetzt bei über zwei Stunden angekommen. Mit beiden Teilen, wie gesagt, ich werde das zwei teilen. Ich tue euch nicht die zwei Stunden am Stück an. Meine Podcasts werden eh nur von 10 Leuten, glaube ich, durchgehört. Denen will ich das nicht auch noch antun, dass sie zwei Stunden hören müssen. Deswegen, alles Gute, Leute. Guckt Skylines, guckt auch Fresh, den Battle Rap, die Frauenliga. Guckt mal rein. Keine gute Qualität, die Videos, noch nicht. Ist halt noch ganz am Anfang. Aber ihr seid, könnt jetzt dabei sein, wenn eine neue, die erste deutsche Frauen-Battle Rap-Liga an den Start geht. Unterstützt das. Und guckt die Serie. Ja, guckt die Serie. Um was anderes geht's ja eigentlich gar nicht. Bis zum nächsten Mal. Peace.